Ja, hallo Gerrit, herzlich willkommen zum zweiten Teil Anker der Seele. Wir haben uns in dem ersten Teil über die Heilsgewissheit etwas unterhalten und wir kommen jetzt zu dem Thema Heilssicherheit. Im ersten Teil haben wir schon mal kurz den Unterschied zwischen Heilsgewissheit und Heilssicherheit angesprochen, aber vielleicht kannst du, bevor wir weitergehen, nochmal ganz kurz darauf eingehen. Worum ging es quasi in dem ersten Teil, großen Teil des Buches, worum geht es jetzt in dem kommenden Teil Heilssicherheit?
Ja, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Zunächst mal hallo, auf die du da zu sprechen kommst. Heilsgewissheit und Heilssicherheit sind zwei unterschiedliche Fragen. Bei Heilsgewissheit geht es darum, bin ich ein Kind Gottes? Bin ich wirklich errettet? Gehöre ich Gott an? Eine ganz wichtige Frage. Und das Zweite, die Heilssicherheit, da geht es um die Frage, bleibe ich ein Kind Gottes? Also ich weiß ja, dass ich errettet bin, aber kann ich wirklich wissen, dass ich das himmlische Ziel erreichen werde oder muss ich da in Sorge leben, dass es vielleicht doch nicht ganz reicht? Also es sind zwei verschiedene Fragen, sie haben einen gemeinsamen Nenner. Das ist die Frage, komme ich in den Himmel oder nicht? Aber es sind doch, wie gesagt, zwei unterschiedliche Fragestellungen, die man auch voneinander unterscheiden sollte. Wenn jemand eine Frage hat, muss man genau hinhören, damit man auch eine passende Antwort geben kann. Dabei kommt es mir nicht so sehr auf die Begrifflichkeit an, Heilsgewissheit, Heilssicherheit, aber es kommt mir darauf an, dass man wirklich da einen Unterschied erkennt und dementsprechend auch eine möglichst passende Antwort eben auch liefert.
Ja, genau. Wir kommen jetzt auf, wie gesagt, auf das Thema Heilssicherheit an, gehen wir ein. Und es schwappt ja so in mancherlei Hinsicht vieles aus der USA rüber, auch geistlicherweise. Und in den USA gibt es das Akronym OSAS. OSAS steht für Once Saved, Always Saved, zu Deutsch einmal errettet, immer errettet. Und das ist etwas, was auch teilweise hier in unserem deutschsprachigen Raum heiß debattiert wird. Und das Wort des Anstoßes hier quasi ist vor allen Dingen das Wort immer. Ja, dass wir einmal errettet, immer errettet bleiben. Wer kann wissen, was alles so in der Zukunft passiert? Ne? Aber das ist ja genau die ganze Thematik bei der Heilssicherheit. Bleibe ich errettet? Wie stehst du zu so einer Aussage? Einmal errettet, immer errettet.
Also ich gehe davon aus, dass diese Aussage biblisch begründet ist und daher auch richtig ist. Du hast gerade erwähnt, dass man ja nicht wissen kann, was die Zukunft bringt. Und das wissen wir Menschen ja tatsächlich nicht. Aber es gibt einen sehr schönen Vers im Römerbrief Kapitel 8, wo gesagt wird, dass uns nichts scheiden kann von der Liebe Gottes. Und da durchwühlt der Apostel Paulus Raum und Zeit, um zu gucken, ob irgendwas da ist, was uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Und er erwähnt dort auch Zukünftiges. Zukünftiges. Und sagt, auch das kann mich nicht scheiden von der Liebe Gottes. Und das ist so umfassend. Alles Zukünftige, also vom Standpunkt jetzt aus noch kommende für uns Menschen, kann uns nicht scheiden von der Liebe Gottes. Deswegen können wir da ganz in Ruhe sein. Es wird uns nichts trennen, nichts, was kommen mag, wird uns trennen oder kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Es kommt eben auch darauf an, was die Grundlage unserer Rettung ist und welchen Teil wir daran haben. Ne? Sag mal, dieser Rettungsplan, den Gott in seinem Herzen gefasst hat, den hat er eben alleine durchgeführt. Ist übrigens ein Plan, der in Übereinstimmung mit seinem Wesen ist. Und es ist auf unserer Seite tatsächlich lediglich der Glaube, der diese rettende Hand Gottes fasst. Ne? Dann bringst du aber ganz am Anfang dieses Kapitels ein Zitat. Ich möchte es mal gerne vorlesen und vielleicht kannst du mal Stellung dazu nehmen, denn da schreibst du interessanterweise, ist es unbestritten, dass Menschen, die sich Christen nennen, verloren gehen können. Das scheint ja jetzt auf den ersten Blick dem zu widersprechen, was du gerade gesagt hast.
Ja, das ist natürlich nur der erste Blick. Es geht hier bei dem Zitat ja um Menschen, die sich Christen nennen. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich Christen nennen, die ein christliches Bekenntnis haben, die christlich getauft sind, die vielleicht zu einer christlichen Kirche gehören und eine gewisse Mitgliedschaft haben. Wie sehr die wahrgenommen wird, ist eine andere Frage. Aber es gibt sehr viele christlich geprägte Menschen, die sich auch selbst als Christen bezeichnen. Aber wenn man den Maßstab der Bibel an diese Personen legt, dann muss man doch erkennen, vielfach leider erkennen, ist eine sehr traurige Sache, dass sie nicht Christen sind im Sinn der Bibel, dass sie nicht von Neuem geboren sind, dass sie diese Lebensverbindung zu der Person des Herrn Jesus gar nicht haben. Und wenn jemand diese Lebensverbindung zu Christus nicht hat, dann wird so jemand tatsächlich verloren gehen. Das ist ganz klar. Und deswegen wird ja manches Mal gesagt, ich habe einen Menschen gekannt, der war Christ, jetzt ist er Atheist geworden. Daran kann man doch sehen, dass man vom Glauben auch abfallen kann. Dann kann man nur darauf antworten, so jemand hat sich vielleicht Christ genannt und hatte vielleicht auch viele christliche Werke oder vielleicht sogar Wesenszüge gezeigt in seinem Leben, aber die echte Lebensverbindung war gar nicht da. Und so jemand kann natürlich den Glauben verleugnen und so jemand kann dann und wird dann, wenn er nicht wirklich Buße getan hat oder wenn sie nicht wirklich Buße getan hat, wird dann auch verloren gehen.
Also übrigens ein Thema, was ich glaube noch weiter zunehmen würde, da wo ich mich gerade, wo ich lebe, bin ich so eher im Dunstkreis der USA. Und da hat man sehr viele, die kommen, ich habe den Eindruck, dass das zunimmt, die ihren Glauben, so nennen sie das, dekonstruieren. Ja, das sind teilweise, ja, ich war Pastor oder ich war Worship Leader, ich habe das alles mitgemacht und jetzt habe ich alles über Bord geworfen, ich bin jetzt Agnostiker, ich bin Atheist und so weiter. Und das sind ja gerade so Fälle, wo diese Frage sich genau stellt. Ne? Einmal rettet, immer rettet. Auch da, wo ich gerade mich aufhalte, ist auch ganz, ganz interessant, wenn man Menschen mal fragt, hier gibt es viele Hindus, hier gibt es viele Moslems und gibt aber auch viele Christen. Und wenn man so ein Gespräch mit jemandem reinkommt, muss man erstmal wissen, was ist er denn eigentlich? Ja, aus welcher Gruppe kommt der quasi? Und ganz interessante Antwort manchmal. Er sagt dann, nö, also per Ausschlussfahren, ja, nee, Hindu bin ich nicht, bin kein Moslem, da muss ich wohl ein Christ sein, ja. Also da, das ist wirklich nicht die Realität da. Und wenn man natürlich dann fragt, hast du mal Buße in deinem Leben getan? Hast du erkannt, wie sündig du bist? Dann kommt das, ja, dann kommen die vielen Fragezeichen bei dem Gegenüber, ne?
Ja, der Jesus hat ja auch mal davon gesprochen, Matthäus 7, dass viele sagen, Herr, Herr, ja, dass dieses Bekenntnis auf vielen Lippen ist, dass sie aber doch nicht alle in das Reich des Himmels eingehen werden. Also die Bibel zeigt ja selbst an vielen, vielen Stellen, dass man ein äußerliches Bekenntnis haben kann, und doch verloren gehen kann. Auch in den Gleichnissen wird das ja sehr oft gezeigt. Das ist ganz klar biblisch, sich Christ nennen allein, das reicht nicht, man muss eine Lebensbeziehung haben. Aber wenn man die hat, wenn man gerettet ist durch den Herrn Jesus, durch den Glauben an ihn, dann darf man auch wissen, dass man errettet bleibt und das Ziel erreicht.
Das heißt, es gibt einfach nur zwei Möglichkeiten. Einmal, entweder man ist errettet und dann bleibt man es auch, oder man war nie errettet, hat allerdings noch die Chance, errettet zu werden, aber dann war man vorher auch nicht errettet. Ja, ich denke, das müssen wir ganz doll ins Auge fassen. Und das wird übrigens auch geleugnet, ne? Diese, das bloße Bekenner gibt, das wird oft geleugnet. Und dann kommen natürlich auch unsere Schwierigkeiten rein. Jetzt wollen wir uns aber dem auch zuwenden, was auch Sicherheit gibt, tatsächlich. Und du gehst in deinem Buch auf Römer 8, Vers 30 oder 29 und 30 ein. Ich möchte das gerade mal kurz vorlesen. Vers 29, denn welche er zuvor erkannt hat, diese hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Vers 30, welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er auch berufen hat, oder welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht, hat verherrlicht. So hört dann dieser Vers 30 auf. Warum ist das für dich so ein Vers, der gerade die Sicherheit unserer Errettung bestätigt eigentlich?
Ja, der Apostel Paulus greift in diesen beiden Versen ein Thema auf, nämlich das Thema des Ratschlusses Gottes. Sein Vorsatz, den er gefasst hat, vor ewigen Zeiten. Wenn man sich diese beiden Verse anschaut, dann wird man fünf Punkte finden, die Gott im Blick auf uns getan hat. Es fängt ja an mit dem zuvor erkannt und es hört auf mit dem verherrlicht. Und das, was Gott sich vorgenommen hat, das, was zu seinem Plan gehört, dass er Menschen zuvor erkennt, dass er sie dann eben in der Zeit auch beruft und in der Zeit rechtfertigt. Gerade diese Menschen wird er auch verherrlichen. Und niemand ist da, der diese fünfgliedrige Kette der Gnade Gottes irgendwie durchtrennen kann. Gott hat einen Plan und er wird seinen Plan auch ausführen. Und du hast es ja gerade eben auch, denke ich mal, ganz bewusst auch betont, hat verherrlicht, bisher noch nicht verherrlicht, aber der Schreiber sagt trotzdem, hat verherrlicht, weil unsere Verherrlichung so sicher ist, wie als wäre sie schon geschehen. Das ist auch großartig, wie Gottes Wort da spricht. Und Gottes Ratschluss, sein Ratschluss der Gnade kommt zustande. Deswegen gibt es Heilsicherheit, ja.
Ja, genau. Das ist wirklich eine sehr schöne Grundlage. Wenn man das mal versteht, ne? Auch Römer 5, Vers 1, wenn man die Ergebnisse der Rechtfertigung hat, ne, was die Zukunft angeht, dann rühmen wir uns der Herrlichkeit Gottes, ja. Das darf jemand wirklich aus ganzem Herzen sagen und sich darauf freuen, ja. Die Zukunft in der Herrlichkeit des Vaterhauses ist uns sicher. Er rettet sein, das haben wir jetzt schon mal gesagt öfters, ist eine Sache, er rettet bleiben, eine andere. Hier fordern viele, dass, sagen wir, die sagen, okay, du bekehrst dich, du tust Buße und so weiter, ja, das ist alles notwendig, ja, und dann auch, sagen sie, alles nur Gnade quasi, und dann wirst du durch die Rettung quasi auf so ein Level draufgehoben, ja, und dann musst du aber selber zusehen, dass du auf diesem Level selber bleibst, und dann kannst du aber auch wieder runterfallen, und dann gehst du wieder verloren, dann musst du wieder rettet werden, ja, ich führe das schon ein bisschen weiter, aber sie sagen, naja, man muss auf das Level, wird man gehoben durch Gottes Gnade, aber durch unsere Werke, und dann kommt auch das Thema Jüngerschaft da rein, dann müssen wir gucken, dass wir da oben bleiben. Ist so eine Forderung und Verbindung des Themas Errettung und Jüngerschaft, ist das überhaupt zulässig?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass die Errettung wirklich allein auf der Gnade basiert. Eine Schriftstelle sagt, wenn man die Werke hineinbringt, dann ist die Gnade nicht mehr Gnade. Es ist zu 100% Gnade und es ist nicht irgendwie und auch nicht zu 1% irgendwie abhängig von meinen Werken und von meiner Treue und von meinem Festhalten. Es ist einfach 100% Gnade Gottes. Aber was die Bibel natürlich schon zeigt und an vielen Stellen auch sehr, sehr deutlich herausstreicht, ist, dass Werke dem Glauben folgen müssen. Sind keine Bedingungen für den Glauben, sie begleiten auch nicht den Glauben, wenn es darum geht, das himmlische Ziel zu erreichen, aber sie müssen dem Glauben folgen. Und durch die Werke zeigt man vor Menschen, dass man wirklich gläubig ist. Denn Menschen können ja nicht ins Herz hineinsehen, wissen nicht, was da vorgegangen ist, sodass man nach außen hin als Christ nur erkennbar wird durch die Werke. Insofern besteht eine Verbindung zwischen Glaube und Werke in der Praxis unseres Lebens. Aber was unsere Rettung betrifft und was auch die Frage betrifft, ob wir das Ziel erreichen werden, das hat nichts mit unseren Werken zu tun. Es ist ganz Gnade Gottes. Und das ist wunderbar, dass das auch wirklich so ist. Denn wenn es von uns abhinge, ich glaube, da können wir uns nur einig sein, dann würden wir es doch vergeigen. Und da würde, glaube ich, keiner das Ziel erreichen.
Ja, überlege einfach mal, was der Jesus an Bedingungen der Jüngerschaft knüpft, was das für Bedingungen sind. Ich meine, er kann die Bedingungen nicht niedriger machen, aber wenn das wirklich ist, was ich erfüllen muss als ein treuer Jünger, ja, mich selbst verleugnen und mein Kreuz auf sich nehmen. Ich denke sogar an Verse aus Lukas 9, 10, Lukas 14 und so weiter. Also dann gibt es für mich keine Hoffnung, ne? Aber wenn wir auf uns selber aufbauen, sei es unsere Werke oder was auch immer es sei, dann muss eigentlich jede Gewissheit irgendwie weggehen. Aber die Grundlage ist das ein für alle Mal vollbrachte Werk des Herrn Jesus, was eben nicht mehr wiederholt werden muss, was Gott angenommen hat, wofür er den Beweis gegeben hat, dass er es angenommen hat. Ja, das allein kann die Grundlage sein. Jetzt gibt es natürlich bei diesem Thema, und das wird natürlich auch oft von denjenigen in Felde geführt, die sagen, es gibt keine Heilssicherheit, keine, und darum auch keine Heilsgewissheit, alles das, wird das diese ganzen Bibelverse ins Feld geführt, die scheinbar ja, gegen eine Gewissheit oder eine Sicherheit sprechen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, da etwas detaillierter auf diese vielen Fair, also es gibt einige tatsächlich, aber wie würdest du allgemein, welchen Ratschlag würdest du geben? Wie sollte man mit Bibelversen umgehen, die scheinbar, sag ich jetzt, gegen die Heilsgewissheit, Heilssicherheit reden, die genau das eben leugnen, was wir jetzt hier alles behaupten?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Bibelversen, wo die Verantwortung des Menschen sehr stark betont wird und wo man vielleicht den Eindruck gewinnen könnte, ein Christ könne doch noch verloren gehen. Aber generell würde ich einmal folgenden Rat geben. Wenn ich Bibelstellen habe, die uns glasklar Heilssicherheit lehren. Du hast vorher Römer 8 angeführt, also diese beiden Verse, die von dem Ratschluss Gottes sprechen. Es gibt auch andere Kronzeugen der Heilssicherheit, wie zum Beispiel die bekannten Verse in Johannes 10, dass die Schafe die Stimme des Herrn Jesus hören und da wird auch ausdrücklich gesagt, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Da hat man solche Dinge, die glasklar sind und die unmissverständlich sind. Daran darf man, soll man, muss man auch festhalten. Und wenn jetzt andere Verse kommen, die vielleicht irgendwie einem ein bisschen unklar zu sein scheinen in dieser Hinsicht, dann hat man doch die klaren Aussagen von Gottes Wort, auf die man sich stützen kann. Und dann von dieser Basis ausgehend kann man sich dann diesen schwierigen Bibelstellen auch nähern und sie einzeln untersuchen. Und ich glaube, dass man dann feststellen muss, dass da gar kein Widerspruch besteht, kann ja auch gar nicht bei Gottes Wort, dass da gar kein Widerspruch besteht, sondern dass es an vielen, vielen Bibelstellen, die scheinbar die Heilssicherheit leugnen, dass es da eben um solche geht, die sich nur Christen nennen. Das ist schon ein wichtiges Thema der Bibel, aber es ist nicht so, dass die Heilsgewissheit oder die Heilssicherheit dadurch torpediert wird.
Ja. Und ich würde wirklich jedem auch empfehlen, sich mal mit den Grundlagen unserer Rettung, mit den verschiedenen Aspekten auch von Neuem geboren sein. Was ist das überhaupt? Wer ist dann hier eigentlich derjenige, der uns geboren hat? Gibt es da sowas wie, im Deutschen kann man das kaum ausdrücken, entgeboren werden? Weiß nicht, was soll das? Gibt's ja gar nicht, ja. Thema Vergebung, ja. Wir haben das gerade eben schon angesprochen, dass es eben alle Sünden sind, die der Jesus da am Kreuz in das Gericht Gottes getragen hat. Rechtfertigung, das Thema Rechtfertigung, das gibt es auch nicht. Wieder entrechtfertigt werden oder sowas. Also da kommen wir ganz große Schwierigkeiten rein, aber ich denke auch diese ganzen Thema Neugeburt, Heiliger Geist, Vergebung, Rechtfertigung, Versöhnung, all das sind auch Themen, die, wenn ich mal wirklich da richtig reinschaue und mich gründlich damit auseinandersetze, dann gibt es doch einen Rahmen, in dem ich, der sehr eindeutig ist. Und im Kontext dessen kann ich mir dann auch, wie du gesagt hast, die schwierigen Bibelstellen anschauen. Gerrit, wir kommen fast zum Ende des zweiten Teiles und damit zum letzten Teil dieser zweiteiligen Interviewserie. Zum Abschluss einfach nochmal eine persönliche Frage. Gibt es in diesem Kontext eine Bibelstelle, die dir persönlich ganz besonders wichtig geworden ist und warum?
Ja, also da würde ich zunächst einmal diese Unterscheidung wieder vornehmen, Heilsgewissheit und Heilssicherheit. Und nochmal kurz auf die Heilsgewissheit zu sprechen kommen, die wir ja in der ersten Session besonders vor uns hatten. Da ist mir 1. Johannes 5, Vers 13 sehr wichtig geworden, wo der Apostel Johannes schreibt, dass er dies geschrieben hat, damit wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Also diese Gewissheit, die man haben darf, die man haben soll und die man haben kann. Ganz wichtiger Bibelvers, 1. Johannes 5, Vers 13. Und was den Themenkomplex betrifft, Heilsicherheit, also bleibe ich errettet, ist mir die Stelle aus Johannes 10 sehr wichtig geworden, wo der Jesus spricht von seinen Schafen, dass sie seine Stimme hören. Und er nennt einige Kennzeichen dieser Schafe und sagt dann, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Johannes 10. Und ich meine, man könnte es nicht deutlicher sagen, man könnte es nicht mehr auf den Punkt bringen, man könnte es nicht klarer formulieren als diese wunderbaren Worte aus dem Mund des Herrn Jesus selbst, und sie werden nicht verloren gehen in Ewigkeit. Das ist wie ein Strich, der durch all die Zweifel hindurchfährt und sie für immer auszählen kann. Wir brauchen keine Sorge zu haben, verloren zu gehen. Wir gehen nicht verloren in Ewigkeit. Wenn wir Buße getan und wenn wir an den Herrn Jesus geglaubt haben, dann dürfen wir auch diese Sicherheit haben.
David, herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, für diese beiden Interviews. Wir hoffen, dass auch für die Zuschauer das auch einen Einblick ein bisschen gegeben hat, nicht nur in das Buch an sich, sondern in das ganze Thema. Es ist ein wichtiges Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, mit dem wir uns auseinandersetzen dürfen. Und wir wünschen wirklich jedem Zuschauer, dass er von ganzem Herzen mit aller Gewissheit sagen kann, ja, ich bin errettet und ich bleibe es. Und dann eben dann auch übergeht in dem Dank an den Herrn Jesus, der das durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha möglich gemacht hat. Damit verabschieden wir beide uns. Gerrit, nochmal vielen Dank. Dem Herrn befohlen. Bis dahin.
Ja, danke dir auch. Dem Herrn befohlen.